Heute zu Gast bei Das Gleiche in Grün, Fabiano Piccino von Kühne und Nagel.
Alle Szenarien zeigen, bis 2050 werden Batterie- wie auch Wasserstoffflugzeuge keinen großen Einfluss haben auf den Gesamtluftverkehr, weil es lange Prozesse sind, auch natürlich wegen Flugsicherheit und alles, wenn man völlig ein neues Flugzeug entwickeln muss und auch natürlich, weil die Technologie mit dem heutigen Kenntnis nicht fähig ist, auch Langstreckenflüge abzudecken.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
Heutzutage, liebe Freunde der nachhaltigen Logistik, es ist wieder soweit, es ist angerichtet, eine weitere Folge Das Gleiche in Grün geht on air. Ich habe diese Folge zwar noch nicht gehört, weil sie auch noch nicht aufgenommen ist, aber Spoiler-Alarm, ich weiß jetzt schon, dass sie top sein wird. Keine heiße Luft, so viel ist sicher. Und mir gegenüber, in virtueller Pracht mit leicht angedeutetem Heiligenschein, sitzt wie immer der fabelhafte Moritz Petersen und wartet in voller Vorfreude auf den Staffelstab, den ich ihm gerne übergeben werde, damit er uns mitteilen kann, wen wir heute auf unserem digitalen Sofa begrüßen dürfen. Moritz, wer ist unser Gast?
Moin, Herr Landner. Wenn du einen Heiligenschein siehst, dann sollten wir mal mit die Kameratechnik überprüfen. der ist definitiv nicht hier im Raum. Heute gehen wir mal richtig in die Luft, um die 5 Euro ins Phrasenschwein zu zahlen. Wir haben ja schon fast alle Transportmodi durch. Wir haben ganz viel über den Straßengüterverkehr gesprochen. Wir haben kürzlich über Schienengüterverkehr gesprochen mit Dominik Fürste. Wir haben über den maritimen Sektor mit Friederike Hesse gesprochen. Wir haben ganz viel über Cargo-Bikes mit Kai Simon, mit Felix von Grünfuchs. Aber da fehlt noch ein Transportmodi und das ist eben die Luft. Und heute sprechen wir darum über Air Cargo. Das hat tonnenkilometermäßig jetzt gar nicht so den riesen Impact im Vergleich zu anderen Transportmodi, vor allen Dingen Straße und See. Aber hinsichtlich Emissionen ist das sehr, sehr nennenswert und vor allem super schwierig zu dekarbonisieren. Und um dort heute reinzubohren, habe ich jetzt eine Weile überlegt, wen man denn am besten dazu befragt. Da könnte man einen Carrier nehmen, Spediteur, eine NGO, vielleicht einen Kunden von Luftfracht. Aber am Ende habe ich Fabiano Piccino von Kühne und Nagel angerufen. Der ist Global Head of Sustainability für Air Logistics. Denn ich glaube, Spediteure haben da eine gute Übersicht der Branche und gleichzeitig auch eine ganz wichtige Rolle, um Nachhaltigkeit zu fördern bei ihren Kunden. Eine ganz kurze Vorstellung, bevor er dann selbst zu Wort kommen darf. Fabiano hat in Zürich studiert, an der ETH in Chemie promoviert, war dann bei der SBB im Bereich Nachhaltigkeit und Circularity tätig und ist jetzt seit 2022 bei Kühne und Nagel. Fabiano, herzlich willkommen und schön, dass du heute dabei bist.
Guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich habe erzählt, du hast in Chemie promoviert, heute bist du in der Logistik. Passt das gut zusammen? Offensichtlich schon, aber also was von deinem Chemie-Background brauchst du denn tatsächlich in deinem Job in einer Spedition?
Wenn man es so auslegt, klingt es natürlich sehr komisch. Bei meiner Dissertation ging ich natürlich sehr stark ins Thema Nachhaltigkeit und Lebenszyklusanalysen, Lifecycle Assessments, neuer chemikalische Prozesse, Materialien, die hergestellt werden. Und seit diesem Zeitpunkt bin ich eigentlich im Thema Nachhaltigkeit tätig und bin danach zur Bahn gegangen in der Schweiz, 4,5 Jahre dort im Nachhaltigkeitsteam und dann gewechselt in die Logistik, in die Luftfracht genau, aber immer noch für die Nachhaltigkeit zuständig. Und ich glaube, da ist genau die Parallelen oder die Anknüpfungspunkte, die man hat. Die Chemie-Background hilft natürlich sehr, wenn es darum geht, die Themen ein bisschen mehr im Detail zu verstehen, die ganzen CO2-Emissionen oder auch andere Umweltaspekte, die zu verstehen, die physikalischen und chemischen Prozesse dahinter, die im Detail zu verstehen und zu hinterfragen, hilft es, wenn es um Thema Materialien, Kreislaufwirtschaft geht, Rezyklierbarkeit, Mixen gewisser Stoffe, hilft es. Und jetzt spezifisch in der Luftfracht, wenn wir über neue Treibstoffe sprechen, Biotreibstoffe oder vor allem auch die synthetischen Treibstoffe, das sind ja dann im Endeffekt rein chemische Prozesse und es hilft natürlich, wenn man diese mehr im Detail versteht, um sie zu analysieren und die Vor- und Nachteile zu verstehen.
Sehr gut. Dann bevor wir in die ganzen Details gehen, magst du uns vielleicht so einen kurzen Überblick oder so ein Intro zu Luftfracht insgesamt geben. Was wird denn überhaupt geflogen? Aus welchen Gründen? Was für Player spielen da überhaupt eine Rolle? Ist das alles langfristig verchartert oder gibt es da auch wie so einen Spotmarkt? Oder also wovon sprechen wir?
Ja, ehrlich gesagt, bevor ich hier angefangen habe, war mir das auch nicht so bewusst, wie viel eigentlich herumgeflogen wird an Gütern. Nicht nur das, was naheliegend ist, sondern es gibt da einiges mehr und es sind alle Arten von Gütern. Ich meine, klar ist natürlich, dass es teurer ist als die Seefracht, und zwar einiges teurer, aber es ist da viel schneller. Und da findet man natürlich auch den Grund, wieso gewisse Produkte transportiert werden. Da kommen zum Beispiel eben Produkte mit kurzer Haltedauer wie Frischware, Lebensmittel, Früchte, Frische oder auch Blumen werden sehr viel transportiert. Da würde man sich auch noch wundern. Sachen, die oder auch zusätzlich generell zeit- oder temperaturkritisch sind, wo halt natürlich, das kann beim Businessmodell liegen, der Firma, es muss sehr schnell von einem Ort zum anderen kommen, um Downtime zu reduzieren, wie zum Beispiel Flugzeugmotoren oder andere Sachen sind Medikamente oder ein Stück, das relevant ist für eine Produktion, das jetzt fehlt. Es gibt sehr viele Gründe oder auch wenn Sie kurze Time to Market haben. Das heißt, wenn neue Kollektionen lanciert werden, das kann für Hightech-Produkte sein, wie Handys oder so, dass es sehr schnell überall verfügbar ist oder auch für Fashion. Natürlich neue Kollektionen, die kurze Lebensdauer haben. Andere sind Güter mit sehr hohem Wert. Das kann Kunst sein, das kann natürlich Hightech, Laptops und diese Sachen sein. Auch das Diebstahlrisiko möchte man da reduzieren, weil es wenige Kontaktpunkte oder Risikopunkte gibt. Oder was man jetzt auch gerade jetzt sieht, ist, wenn es Disruption auf dem Markt gibt. Mit dem Problem im Suezkanal müssen Alternativen gefunden werden, weil man es nicht so einfach und so schnell schiffen kann. Und das muss dann halt, ist natürlich die Luftfracht eine der Alternativen. Anderes, das es noch gibt, ist Gefahrengut gewisses oder auch Tiere, lebendige Tiere werden oft noch mit dem Flugzeug transportiert.
Jetzt hast du kurz erklärt, welche Güter per Luftfracht versendet werden, wo es auch Sinn macht, das zu tun, beispielsweise bei der Kurzlebigkeit der Produkte. Kannst du uns einen kurzen Einblick auch geben, wie der Emissionsanteil aussieht?
Die Luftfracht ist, wenn man die Carbon Intensity, also die Intensität der Emissionen pro Tonne, pro transportierte Tonne und Kilometer anschaut, ist die, je nachdem auch welche Quelle man anschaut, um die 100 Mal höher, als es zum Beispiel für die Seefracht ist. Also wenn man eine Tonne um dieselbe Distanz transportieren möchte und gegenüber der Straße ist man da vielleicht bei einem Faktor bei 20, 30, ja hier, da kommt es drauf an. Global gesehen ist der Luftverkehr 2-3%. Auch hier kommt es auf die Quelle drauf an, was die globalen Emissionen ausmacht. Aber was da zu beachten gibt, ist einerseits wird dieser Anteil in Zukunft steigen, weil der projizierte Luftverkehr in die Höhe geht, die wird wachsen. Und auch natürlich, weil es ein Sektor ist, der sehr schwierig ist zu dekarbonisieren, nicht so schnell dekarbonisiert werden kann wie andere Sektoren, wird natürlich der relative Anteil auch steigen. Zusätzlich ist noch die Frage, ob man die sogenannten Nicht-CO2-Emissionen oder Radiative Forcing Index mit einbezieht. Also das sind diese Kondensstreifen, die man manchmal sieht bei den Flugzeugen, weil diese haben auch einen Effekt auf das Klima, auf die Erwärmung, wird aber heute in den generellen Methoden nicht mit einberechnet. Also dann wäre der Anteil, könnte 2-3 Mal noch so hoch sein. Also der Impact kann sehr hoch sein, obwohl die Mengen relativ nicht so relevant sind.
Sehr gut. Mich würde jetzt nach der allgemeinen Einführung interessieren, eine andere allgemeine Einführung zu deinem Job. Also was macht man denn so den ganzen Tag als Global Head of Sustainability Air Logistics bei einem Spediteur? Was sind die Themen, die dich außerhalb von dieser Podcast-Aufnahme beschäftigen?
Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich sehr breit, aber der Fokus liegt momentan sehr stark auf dem Thema Klimastrategie oder Emissionsreduktion gegen Treibhausgase. Und das geht einerseits um die Messung selbst. Wie misst man es? Man muss eine Transparenz, eine Messbarkeit hinbringen, um wirklich dann auch zu sehen, wo kann man was und wie optimieren. Also das ist ein riesiges Thema, das wir haben. Wir messen schon auf einzelnen Sendungen, auf einzelnen Flügen, können das für Kunden bereitstellen, aber natürlich die Genauigkeit der Daten und die Methodologie der Anwendung, die sich auch über die Zeit entwickelt, dass man da immer up-to-date ist und das möglichst genau hält, das ist eine sehr große Herausforderung. Auch die Transparenz der Daten generell, weil Transparenz im Thema Nachhaltigkeit ist extrem wichtig. Transparenz und Zusammenarbeit. Zusammenarbeit mit unseren Carriern. Wir haben keine eigenen Flugzeuge. Das heißt eigentlich 98% unserer Emissionen sind mit den Airlines, mit den Carriern. Und wir haben nicht direkten Einfluss, sondern nur indirekt. Also müssen wir mit ihnen zusammenarbeiten, aber auch natürlich fordern. Auch zusammenarbeiten natürlich mit Kunden, Lösungen so zur Verfügung stellen, dass es attraktiv und interessant ist, aber auch diese zugänglich machen, weil die wissen, die Expertise ist ja dann bei uns. Wie kann man die Logistik dekarbonisieren? Dann breitere andere Themen natürlich kommen da auch dazu, wie vor und nach dem Flug. Der Flug ist mit Abstand der größte Impact, aber es gibt natürlich die erste und letzte Meile. Es gibt die Warenlager, es gibt die Flughafenzusammenarbeit und so weiter. Also es gibt sehr viele Berührungspunkte, wo man Lösungen entwickeln kann und man das auch tut. Aber natürlich der große Fokus liegt auf dem Flug selbst. Wir Lösungen wie diese Sustainable Aviation Fuel, eine alternative Treibstoff, der heute in selben Flugzeugen gebraucht werden kann, aber kurz- und auch langfristig die Strategie, welche Ziele möchte man erreichen, was ist der Absenkpfad, was ist realistisch, was heißt es auch in Kosten, weil das kommt alles in zusätzlichen Kosten, was eine große Herausforderung ist. Und ja, dass man das dann auch immer auf den neuesten Stand hält und sieht, was im Markt sich entwickelt, weil es entwickelt sich relativ schnell, aber auch nicht schnell genug.
Okay, dann lass uns doch bei diesen Stellhebeln bleiben, die es gibt, um Luftfracht klimafreundlicher zu gestalten. SAF hast du genannt, ist also Treibstoffe, glaube ich, ein riesiger Punkt, in den wir gleich auch noch tiefer reinbohren. Aber was gibt es denn überhaupt so an Optionen, an Hebeln, die man als Spediteur, als Carrier, als Kunde ziehen kann, um das klimafreundlicher zu gestalten, als es heute ist?
Ich darf das vermutlich gar nicht sagen, aber die beste Option wäre nicht zu fliegen, wenn man ehrlich ist. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da ehrlich und transparent ist, aber es ist, glaube ich, auch den meisten bewusst. Und nicht fliegen heißt natürlich immer dort, wo es möglich ist, einen modalen Shift, was auf ein anderes Transportgut. Das andere ist, was wir als Kombination haben, wir haben auch ein sogenannten Kombinationsprodukt, das heißt Sea Air, wo man einen Teil per Seefracht geht und den Rest fliegt oder umgekehrt und dadurch eigentlich ein Nischenprodukt oder etwas dazwischen hat, das ist schneller als Seefracht, aber billiger als alleine Luftfracht, hat weniger Emissionen als reine Luftfracht, also dass man etwas dazwischen hat, wo es immer möglich ist. Und bei gewissen Häfen, wo wir das machen können, können wir das anbieten, wo eine Reduktion im Schnitt von etwa 50% der Emissionen hingebracht wird für denselben Transport. Das andere ist, dieses Sustainable Aviation Fuel ist mit Abstand das, was heute möglich ist mit dem größten Impact, aber daneben gibt es noch während des Flugs natürlich die Optimierung des Flugs. Da wir nicht eigene Flugzeuge haben, ist es immer indirekt, dann ist es mir eigentlich, deshalb ist es extrem wichtig, dass wir gut messen können, die eine Auswahl zu treffen, Differenzen zu sehen zwischen verschiedenen Carriern, wie sie natürlich, wie effizient sie ihre Operation gestalten, wie neu die Flugzeuge sind natürlich. Die Flugzeugflotte hat einen sehr großen Einfluss, welches Flugzeug verwendet wird und wie hoch das ausgelastet ist. Mit jeder neuen Flotte sagt man im Schnitt, sind es 15-20%, die reduziert werden in Emissionen, weil es einfach effizienter wird vom Treibstoffverbrauch. Und da wir eben keine eigenen haben, können wir aber mit den genauen Daten anfangen, mehr und gezielter auszuwählen, optimierte Routen, optimierte Carrier-Auswahl, optimierte Flugzeugauswahl, das natürlich, aber es ist noch sehr schwierig natürlich danach umzusetzen, aber da wirklich die Daten sind extrem wichtig. Zusätzlich natürlich alles, was eine Gewichtsreduktion, Gewicht hat einen riesigen Einfluss auf die Emission, das heißt jede Gewichtsreduktion in der Verpackung, in den ganzen Loading-Equipment, das man braucht oder auch direkt mit dem Kunden zusammen, kann man natürlich etwas erzielen, dass eine Reduktion herbeiführt. Und erste, letzte Meile hatte ich ja vorher schon erwähnt, Elektrifizierung oder Wasserstoff oder auch Biotreibstoffe für die erste, letzte Meile anzuwenden. Der Impact ist allerdings klein. Wenn wir letztes Jahr unsere Emissionen anschauen, ist das weniger als 1% aller Emissionen der Luftfracht. Und Verpackungen für Gewichtsreduktion, für nachhaltigere Materialien, aber auch da ist natürlich der Impact relativ klein, heißt aber nicht, dass man nichts machen sollte.
Also doch eine ganze Menge Hebel, die es gibt. Das ist ja zunächst mal sehr erfreulich. Vielleicht eine naive Frage, aber im maritimen Transport gibt es ja diese Idee des Low Steaming, dass du langsamer fährst und halt deutlich weniger Treibstoff verbrauchst, weil der Zusammenhang halt nicht linear ist, sondern irgendwann ins Quadrat geht. Gibt es das in der Luftfracht auch, dass du quasi willentlich ein bisschen langsamer fliegst und dadurch eine ganze Menge Treibstoff sparst? Oder ist das Quatsch und hat sowieso keinen Impact, weil Take-off-Landing im Grunde die Situationen sind, in der der meiste Sprit verbraucht wird? Oder spielt das eine Rolle? Geht das?
Nein, das hat definitiv einen Einfluss, also wie die Geschwindigkeit, die Höhe, auch die quasi die Konstanz, mit der man Take-off und Landing macht. Da gibt es sehr viele operationelle Effizienzsteigerungen, die man machen kann, die natürlich aber wir nicht wirklich umsetzen können, sondern die eben mit den Carriern, bei den Carriern liegen. Und da ist, die sind für sie, ist das eine der größten Kosten, ist natürlich der Treibstoff. Mhm. Und das heißt, das wird schon allein aus ökonomischen Gründen ist es immer ein wichtiger Faktor, aber es ist halt nicht der einzige. Es geht, und das erste Ziel ist natürlich nicht die Nachhaltigkeit, sondern natürlich die Kosten zu senken. Und da ist halt immer dann der Trade-off bei gewissen Themen, zum Beispiel die Strategie des Tankerings, wenn man schon genug tankt, um quasi, wenn man landet, gleich wieder abfliegen zu können, um nicht wieder tanken zu müssen. Das kann aus Zeitgründen sein, das kann sein, weil der Treibstoff billiger ist. Das heißt, man muss mehr Treibstoff mittragen beim ersten Flug, was mehr Emissionen ausmacht oder verursacht. Natürlich die ganze Auswahl der Flugtrajektorie, wo man genau durchfliegt, da hat man nicht allein den Einfluss, weil vor allem in Europa mit so vielen Ländern, mit so vielen einzelnen Fluggebieten und Flughoheiten ist es sehr komplex, oder? Und man fliegt oft nicht die effizienteste und direkteste Linie. Und die Geschwindigkeitsreduktion hängt natürlich auch immer damit davon ab, wie pünktlich ist man, wie knapp sind die Zeiten berechnet und alles, aber da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Und wenn man sogar nicht Transatlantik oder so geht, dann gibt es ja auch die Jetstreams und all das, das man nutzen kann und wo man auch klare Unterschiede sieht im Treibstoffverbrauch. Aber all diese operationellen Maßnahmen oder auch das Taxiing, also quasi wie das Rollen des Flugzeugs mit nur einem Motor und schon zwei Motoren, das hat alles einen nicht zu vernachlässigen Einfluss, was man eigentlich nicht unbedingt denken würde und dass die Airlines umsetzen können und zum Teil auch tun, immer dort, wo es natürlich aus Kostenfaktoren am meisten Sinn macht.
Ich würde jetzt gerne deep dive in das Thema SAF, weil das gerade so schön passt. Das hast du schon angeteasert und auch schon mehrfach erwähnt. Kannst du uns vielleicht mal, weil speziell ich habe gar keine Ahnung davon, kurz erklären, was das eigentlich ist, wo das Potenzial da drin steckt, wo wir gerade stehen, wie teuer das ist?
Also vielleicht muss ich ein bisschen mehr rausholen. Für die Straße vor allem, ich glaube, das ist auch vielen bekannt, gibt es ja schon Lösungen, ich glaube nicht überall fertige, aber wo man eigentlich sieht, die Elektrifizierung und auch zum Teil Wasserstoff, die eigentlich schnell vorangehen, was man früher nicht gedacht hätte oder nicht so sich schnell vorgestellt hätte, vor allem wenn es auch um Personenverkehr geht. Und das ist die richtige Strategie, weil es natürlich auch von der Energieeffizienz besser ist. Allerdings beim Flugverkehr ist es nicht ganz so einfach. Technologien heute, dass man mit Batterien fliegen kann, gibt es nicht wirklich, beziehungsweise sind die ersten in Entwicklung und das ist wirklich nur Kurzstrecken, dann mit möglichst reduziertem Gewicht, weil natürlich die Energiedichte der Batterie noch nicht dort ist und die Frage ist, wie schnell das geht, um auch Langstrecken. Alle Szenarien zeigen, bis 2050 werden Batterie wie auch Wasserstoffflugzeuge keinen großen Einfluss haben auf den Gesamtluftverkehr, weil es natürlich langsame Zyklen sind, weil es lange Prozesse sind, auch natürlich wegen Flugsicherheit und alles, wenn man völlig ein neues Flugzeug entwickeln muss und auch natürlich, weil die Technologie mit dem heutigen Kenntnis nicht fähig ist, auch Langstreckenflüge abzudecken. Es ist wirklich nur für kurz bis mittel beim Wasserstoff, aber die Langstrecke sagen alle Experten heute. Das kann sich natürlich ändern, dass da Treibstoff, ein flüssiger Treibstoff, wie wir ihn heute haben, gebraucht werden muss. Es gibt heute schon sogenannte SAF, Sustainable Aviation Fuel. Das ist ein nachhaltiger Flugtreibstoff, der hergestellt wird auf Biobasis. Das ist ein sogenannter Drop-in-Fuel. Das heißt, man kann ihn in dasselbe Flugzeug mit denselben Motoren rein tun und es funktioniert. Es braucht keine technische Veränderung am Flugzeug und es ist auch schon erlaubt, bis zu 50% davon beizumischen. Das ist vielleicht bekannt beim Diesel. In Europa haben wir das B7, das 7% Biodiesel beigemischt ist. Und das funktioniert und das ist eigentlich dasselbe, weil chemisch oder physikalisch gesehen ist es praktisch derselbe Treibstoff. Er wird von einer anderen Quelle hergestellt, nicht aus Erdöl, nicht aus einer fossilen Quelle, sondern aus einer biologischen Quelle. Ist aber dann chemisch fast identisch, sodass es auch wirklich in denselben Motoren funktioniert. Und das ist ein riesiger Vorteil, weil es nicht diese ganzen Veränderungen der Flugzeuge braucht, was langwierige Prozesse natürlich sind zur Entwicklung, für die ganze Akzeptanz natürlich, dass diese dann wirklich in der Luft sind und es geht nur darum, diesen Treibstoff zu ändern. Heute gibt es das schon auf biobasierter Basis und hauptsächlich mit sogenannten, also das sind Abfall oder Abfallstoffe, Nebenprodukte. Wir bieten das heute auch schon an den Kunden, aus Used Cooking Oil, aus quasi altem Frittieröl, das gebraucht wurde. Und nach dem Gebrauch, anstatt es wegzuschmeißen oder zu verbrennen, wird das gesammelt und in einem Prozess zu einem quasi künstlichen oder Bio-Kerosin wird daraus hergestellt und das fließt auch heute schon in die Flughäfen und wird verwendet. Eine andere Quelle, die auch verwendet wird, ist Tierfett der Schlachtabfälle von der Fleischproduktion. Praktisch der gleiche Prozess und geht auch in die Flugzeuge. Global sind wir da noch bei weniger als 1%, aber die Mengen sind stark am Wachsen. Wir haben im letzten Jahr 26 Millionen Liter davon eingekauft und verwendet und auch den Kunden angeboten. Und das ist die Reduktion, kann da, wenn man Well-to-Wheel anschaut, also die Emissionen von der Extraktion, der Verarbeitung, des Transports und nachher der Verbrennung im Flugzeug. Die Emission, wenn man das Ganze anschaut, ist eine Reduktion gegenüber dem fossilen Treibstoff zwischen 75 bis zu im höchsten Fall 94% der Emissionen reduziert. Und deshalb ist es heute die mit Abstand wirksamste Möglichkeit, die Emissionen des Flugverkehrs effektiv zu reduzieren. Das Problem ist im Moment die Skalierung davon. Es gibt natürlich limitierte Mengen dieser Abfallstoffe, weil man könnte theoretisch diesen selben Prozess, HEFA genannt sich der, mit allen Ölen, Fetten herstellen. Man könnte jedes Speiseöl praktisch nehmen oder Fette. Aber es ist aus Nachhaltigkeitssicht natürlich sehr wichtig, dass es einer nachhaltigen Quelle kommt und idealerweise ist es eine Abfallquelle, dass es die zweite Gebrauchszyklus davon ist und vorher etwas anderes schon gebraucht wurde, weil wenn man jetzt anfangen muss anzubauen, Landwirtschaft zu betreiben, um das zu tun, dann natürlich hat man einen Impact von der Seite der Landwirtschaft, die ganzen Prozesse, die da kommen, Land, das gebraucht wird, das natürlich für Lebensmittel gebraucht werden könnte und so weiter. Und das möchte man natürlich möglichst umgehen. Wenn wir dann Probleme versuchen zu lösen, sollten wir nicht andere kreieren.
Und das ist jetzt biobasiertes SAF. Du hattest gesagt, es gibt auch eine andere Form, die wahrscheinlich noch viel weiter unter 1% ist. Aber was wäre das?
Genau, also wir haben diese biobasierte, es gibt nachher noch diese Advanced Biofuels, die in Zukunft kommen mit anderen Produktionsprozessen. Alcohol to Jet ist zum Beispiel einer, wo man aus Landwirtschafts- oder Försterei, also von Wald ab, Abfällen oder Reststoffen, da kann man das extrahieren und herstellen oder auch aus Abfällen, aus Haushaltsabfällen, den Bioanteil davon könnte man rausnehmen, das Gas und einen Treibstoff herstellen. Diese kommen jetzt langsam in Produktion und dann die nächste Generation und diejenige mit dem größten Potenzial, weil es weniger oder praktisch keine Limite an den Verfügbarkeit der Rohstoffen gibt, sind diese sogenannten synthetischen Treibstoffe oder E-Treibstoffe, E-Fuels, wie sie auch genannt werden, wo man eigentlich CO2 nimmt aus der Atmosphäre, also aus einer anderen Quelle, und Wasserstoff oder noch einen Schritt zurückgeht und Wasser, CO2 im Wasser, und reagiert das zu einem Treibstoff. Und diese Technologie gibt es im kleinen Maßstab. Wir haben auch eine Zusammenarbeit da mit der Lufthansa in der ersten kommerziellen Anlage, die dieses Jahr wirklich dann die ersten Mengen, kleine Mengen natürlich produziert. Aber diese Technologien hoch zu skalieren, werden extrem wichtig sein, um wirklich ein großes Potenzial auszuschöpfen. Sie sind allerdings noch in den Kinderschuhen. Die müssen skaliert werden, die müssen die Kosten runtergebracht werden, die Energieeffizienz muss natürlich da gesteigert werden. Also nicht die effizientesten Technologien, aber das sind wirklich die in allen Zukunftsszenarien ist es einer der wichtigsten Faktoren, weil natürlich alle Biotreibstoffe von der Menge limitiert sind und es natürlich auch schnell mal zu einem Konflikt geht, wohin gehen natürlich diese Biomaterialien. Und das könnte damit teilweise im Gange werden. Natürlich ist da die Energiefrage, aber um zu skalieren und wenn um die Luftfracht oder die Fliegerei generell zu dekarbonisieren, ist das einer der wichtigsten Effekte. Aber die anderen, alle Energieeffizienzmaßnahmen, Treibstoffreduktion, modaler Shift, müssen trotzdem intakt bleiben, damit es überhaupt eine Chance gibt.
Und wo stehen wir da gerade beim Preis von SAF im Vergleich zu normalen Kerosin?
Also von dem biologischen oder dem Biosaf, also von dem HEFA-Prozess, die diese Öle und Fette braucht, ist heute, das ist leider ein bisschen hochgegangen, der Preis in den letzten Jahren, spricht man von etwa 4 bis 5 Mal den Preis, ich glaube der letzte, gegenüber dem fossilen Kerosin. Allerdings gibt es viele Orte, wo es subventioniert oder incentiviert wird, wo wir nur noch von 2-3 Mal so hoch sprechen. Und das ist eigentlich der Preis, wo es langsam attraktiv wird, wo diejenigen auch, wo wir sehen, mein für uns, aber auch für unsere Kunden, wo es interessant wird, auch darin zu investieren, wo man bereit ist, etwas mehr zu zahlen, um die Emissionen zu reduzieren, weil 4 bis 5 Mal ist schon prohibitiv. Wenn wir das sind diejenigen, die natürlich im industriellen Maßstab hergestellt werden und es die Produktionsanlagen jetzt gibt. Diese synthetischen, die sind um einiges teurer, aber weil es natürlich hier Pilotprojekte sind, da sprechen wir vielleicht 20 Mal so teuer oder so, aber das ist natürlich kein fairer Vergleich.
Ist der Mehrpreis, der sehr, sehr, sehr erheblich ist, selbst bei den biobasierten SAF-Treibstoffen, wahrscheinlich ja Teil der Erklärung, warum unter 1% und nicht schon 10 oder so.
Das ist sicherlich ein wichtiger Grund. Das andere ist der Druck, glaube ich, den es weniger gab. Auch die Technologie, die nicht so sehr fortgeschritten war. Also das ist erst langsam ist gekommen. Und bisher ist jedes Tropfen, der produziert wurde, wurde auch verkauft, wurde auch verwendet. Mhm. Das ist ja gut. Dieses Jahr, also eigentlich schon Ende letztes Jahr, kam eine große neue Anlage in Singapur in die Produktion, was riesig, also die Kapazität um ein Vielfaches steigert, und das ist jetzt interessant zu sehen. Natürlich gibt es auch den regulatorischen oder politischen Druck. Also in Europa gibt es ab nächsten Jahr diese Refuel EU, ist ein Mandat quasi, dass alle oder im Schnitt über alle Flughäfen in Europa müssen 2% müssen mit SAF gedeckt sein. Mhm. Und diese Zahl steigert sich, glaube ich, alle 5 Jahre und erreicht etwa 70% im Jahre 2050. Mhm. Also das heißt, dass so wird natürlich ein klare Nachfrage generiert, und das hilft bei der Produktion, bei der Investition und bei dem Scale-up. Aber ja, ich glaube, man sieht jetzt, dass es sehr schnell vorangeht, aber auch hier wieder, es ist nicht schnell genug. Wir brauchen, dass wir schnell neue Kapazitäten bilden können.
Okay, dann lass uns doch einmal den Fokus verändern von den Optionen auf, wie berechne ich denn überhaupt den Effekt? Denn du hast ja also dezidierte Frachtflugzeuge, da stelle ich es mir relativ einfach vor, dass du einen Treibstoffverbrauch für die Strecke teilst, das durch die Tonnenkilometer, kennst die Emissionen, wenn du jetzt auf Primärdaten das basieren willst. Was ich mich manchmal gefragt habe, wie funktioniert das denn bei Fracht, die im Bauch von Passagiermaschinen fliegt? Weil ich kriege ja so eine auf der Airline-Seite dann häufig so die Approximation meines eigenen Fußabdruckes durch meinen Flug. Wie wird das denn geteilt mit der Fracht? Wie geht das nach Gewicht, nach Raum, wie macht man das?
Das ist eine sehr interessante und vor allem auch kontroverse Frage heute. Es gibt Standards, wie das gemacht werden sollte. Es gibt einen ISO-Standard. Wir sind allerdings nicht sehr zufrieden damit, weil wir glauben, dass es falsche Anreize setzt. Vielleicht, ich muss da ein bisschen ausholen, also heute ist wahrscheinlich etwa 50% wird in Frachtern, also Flugzeugen, die nur Fracht transportiert, und 50% in diesen Belly, in den Bauchen der Passagierflugzeuge unten. Also es wird sehr vieles geht dort. Der Hauptgrund allerdings, wieso dieses Flugzeug fliegt, der Passagierflugzeug, ist der Passagier. Der ökonomische Grund, wieso eine Airline dies betreibt, sind die Passagiere, und die Fracht darunter ist eigentlich ein zusätzlicher Umsatz und natürlich zusätzliches Einkommen, das man generieren kann. Aber klar, das stimmt jetzt nicht für alles, und jedenfalls in vielen Fällen würden die Flugzeuge auch fliegen, wenn es keine Fracht darunter gäbe. Allerdings umgekehrt nicht. Und das heißt, das ist der entscheidende Faktor, wieso das Flugzeug in der Luft ist. Und bei den Methodologien wird das heute nicht berücksichtigt, wieso ist das Flugzeug in der Luft und wer verursacht eigentlich die Emissionen in erster Linie. Sondern es wird rein auf Gewicht aufgeteilt. In einem Frachter ist es relativ einfach. Man hat so viel Gewicht an Fracht drin, die gesamte Emission werden pro Kilogramm unterteilt, und das ist der anteilige Emission oder Treibstoffverbrauch dieses Teils der Frachter pro Kilogramm Fracht. Beim Personenverkehr oder beim Personenflieger ist es natürlich ein bisschen komplizierter. Jetzt ist die Frage, wie viel davon verursachen die Passagiere und wie viel ist die Fracht? Und der gängige Standard, der jetzt, dieser Standard, der letztes Jahr veröffentlicht wurde, geht von der Annahme aus, dass einfach jeder Passagier ist 100 Kilo Also der Passagier plus sein Gepäck kommt man auf 100 Kilo und dann ist quasi 100 Kilo mal Anzahl Passagiere und die Fracht hat natürlich ihr Gewicht. Wenn man das jetzt anschaut, meine, das scheint ja in erster Linie logisch. Was nicht berücksichtigt wird, einerseits natürlich als zusätzliches Gewicht für die ganzen Installationen, die es gibt für die Passagiere. Also das heißt alle Sitze, die Toiletten, da alles Essen, Catering, was mitgebracht wird und die gesamte Crew natürlich, ist ja auch ein Gewicht. Das wird alles vernachlässigt in dem. Kann vielleicht sagen, ja, 100 Kilo ist ja über mehr als normal. Kommt vielleicht darauf an, auch wo man ist auf der Welt. Allerdings, wenn man jetzt die Resultate, was aber auch nicht berücksichtigt wird, ist der ganze Raum, der eigentlich weggenommen wird durch die Passagiere, der eigentlich für eine effizientere Frachtladung oder eine höhere Dichte reinbringen könnte ins Flugzeug und deshalb die Effizienz reduziert. Wenn man jetzt die Daten anschaut, das ist natürlich durchschnittlich angeschaut über alles, wenn man die einzelnen Fälle anschaut, kann es immer etwas anders sein. Wenn man dasselbe Flugzeug hat, selbe Flugzeugtyp, sagen wir eine Boeing 777, fliegt von einer Strecke Frankfurt nach Chicago, einmal als Passagierflugzeug und einmal als reiner Frachter. Man hat dieselbe Fracht darin, in beiden Flugzeugen, hätte man viel die höheren Emissionen, wenn es im Passagierflugzeug nicht fliegt. Obwohl es dieselbe Fracht ist, selbe Strecke, selbe Flugzeug. Nur wegen dieser Methodologie, wegen der Aufteilung, der Allokation, wie viel gibt man den Passagieren, wie viel gibt man der Fracht. Mhm. Macht das Sinn, beziehungsweise was ist der Effekt, wenn man jetzt anfängt, und es gibt Kunden, die das bei uns auch schon erwägen, sagen, wir möchten Emissionen reduzieren, wäre dann die Strategie, ich möchte alles auf Frachter. Weil haben weniger Emissionen. Diese Reduktion kann, oder der Unterschied kann bis zu 60% ausmachen. Also es ist sehr relevant in gewissen Fällen. Also sagen Sie, wir möchten auf Frachter gehen. Was würde jetzt in der echten Welt passieren? Wahrscheinlich, das heißt, es braucht mehr Kapazität für Frachter, mehr Flüge. Allerdings die Passagierflugzeuge, wie ich am Anfang gesagt habe, würden wahrscheinlich trotzdem noch fliegen. Auch wenn die Fracht nicht drin ist. Also haben wir insgesamt mehr Flüge. Sie haben wahrscheinlich, die Passagierflugzeuge haben weniger Emissionen oder weniger Verbrauch wegen weniger Gewicht, aber natürlich weniger effizient auch. Das heißt, global gesehen würden wir wahrscheinlich dann höhere Emissionen haben, obwohl wir auf Papier versucht haben, die Emissionen zu reduzieren. Und das ist ein bisschen so diese falsche Anreize gesetzt wird, wenn natürlich rein die Emissionen der einzige Grund sind, wieso man wählt. Und das ist natürlich sehr schwierig, um natürlich die Strategie richtig umzusetzen. Wie können wir jetzt unsere Emissionen reduzieren? Weil wir sind davon überzeugt, dass wenn ein Flugzeug fliegt und die der Frachtraumkapazität dort ist, also ein Passagierflugzeug, sollte man den zuerst brauchen, um die Effizienz zu steigern und die leeren Kapazitäten zu füllen, bevor man anfängt, dann neue Flugzeuge oder neue Kapazität dorthin zu bringen. Und das wir mit dieser Methodologie vernachlässigt meines Erachtens. Es wird nicht der ökonomische Grund oder angezeigt, wieso das Flugzeug überhaupt in der Luft ist, um richtig zu aufzuteilen, die Emissionen. Was wiederum natürlich heißen würde, dass die Passagiere höhere Emissionen hätten als das, was wir heute oft sehen. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht an allen Airlines dann gefällt, wenn das so ist, wegen dem Thema Flight Shaming und all das. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man da einfach realistisch ist und versucht aus Nachhaltigkeit sich die beste Lösung zu finden. Wir sind jetzt in einer Arbeitsgruppe, wo wir versuchen, hier eine neue Methodologie zu erarbeiten, zu entwickeln, aber das wird wahrscheinlich auch eine Zeit dauern, bis man sich da einigt und etwas hat, das auch Sinn macht. Ich habe nicht einen klaren Vorschlag, weil die perfekte Lösung gibt es nicht, aber ich glaube, es ist wichtig, dass eine Lösung sein muss, die richtige Anreize, ein richtiges Verhalten fördert.
Spannend. Ich habe ein großes Faible für Carbon Accounting und das wird manchmal so ein bisschen belächelt von Menschen, die dann sagen, ja, vielleicht einfach erstmal Sachen machen und dann hinterher rechnen oder so. Aber es ist ein schönes Beispiel, wie die Art der Berechnung letztlich ja Verhalten treiben kann, potenziell. Wenn denn ja Versender zu dem Punkt kommen, dass sie sich um Emissionen mehr kümmern möchten und vielleicht gar nicht ja, das gesamte Themenfeld überblicken. Sehr gut, vielleicht um so langsam zum Ende zu kommen, weil wir jetzt jemanden hier haben, der zwei sehr unterschiedliche Transportmodi kennengelernt hat, würde mich total interessieren, Air Cargo und Schienengüterverkehr sind natürlich super unterschiedlich, aber kann vielleicht ein Modi von dem anderen irgendwas lernen bei Thema Nachhaltigkeit, also Schiene von der Luft oder andersrum?
Es ist definitiv ein riesiger Unterschied. Vielleicht kann ich da auch ein bisschen mehr dazu sagen. Unterschieden anfangen und dann zeigen, vielleicht welche Parallelen das es gibt. Also die Schiene, vor allem natürlich in der Schweiz, weil man sehr hohen Elektrifikationsgrad hat, dass eigentlich alles elektrisch läuft fast, ist der Verkehrsträger neben dem Langsamverkehr oder abgesehen vom Langsamverkehr mit den geringsten Emissionen oder geringsten Emissionsintensität. Also ist eigentlich die moderne Schrift hin zur Schiene, ist eine große Strategie, um zu dekarbonisieren, auch als Strategie natürlich. Jetzt für die Schweiz war das spezifisch, aber ich glaube, das stimmt für viele Länder, wenn man von der Straße auf die Schiene bringt. Und ja, bei der Luftfracht ist es natürlich, ist der modale Schrift eher in die andere Richtung, dass man davon weggeht. Allerdings, wenn man die Emissionen in der Gesamtlebenszyklusanalyse anschaut, gibt es da große Unterschiede. Beim Fliegen ist der Treibstoffverbrauch, also der Flug, mit Abstand der größte Faktor und der wichtigste Faktor. Und das heißt, alles, was das reduziert, hat einen großen Hebel. Bei der Bahn, vor allem wenn es einen hohen Elektrifizierungsgrad gibt, ist die Infrastruktur mit Abstand der größte. Also die Schienen, diese ganze Strommasten und die Bahnhöfe, alles, das ist extrem viel Material. Es ist extrem viel Infrastruktur, das es braucht, und dass der ganze Bau, die Materialien, alles, das da reingeht, hat den größten Effekt. Wenn man eben auch wieder in der Schweiz, sind etwa 70% der Emissionen sind das Fahrzeug selbst, obwohl es hat ein sehr, das Fahrzeug, die Produktion, die Wartung und die Entsorgung davon, es hat sehr lange Lebensdauer, also auch da kann man ein bisschen reduzieren. Und beim Güterverkehr war ein wichtiger Teil, obwohl viel elektrifiziert ist oder war das Rangieren oft noch mit Diesel betrieben, mit Diesellokomotiven. Also wenn man eigentlich die Züge auseinandernimmt und wieder zusammenstellt, in anderen Formationen mit den einzelnen Wagen. Und da ist sehr hoher Dieselverbrauch dafür, dass man eigentlich keine Strecke zurücklegt fürs Hin und Her, weil das natürlich auch ein bisschen komplexer wäre, mit das am Strom zu haben. Also das war eigentlich die Strategie weg vom Diesel und eigentlich elektrifizieren. Das ist die Hauptstrategie, die es da gibt. Und die eben, wie ich schon vorher erwähnt hatte, ist ja bei der Luftfracht ein bisschen schwieriger. Und bei der Luftfracht, also was wir jetzt als Parallelen sehen, ist natürlich, was wir auch viel gemacht haben, wir hatten implementiert, wie die Lokomotivführer eigentlich effizienter fahren konnten mit iPads. Also man sieht, man kann vorausschauen, man weiß natürlich genau, man ist auf einer Schiene, es gibt einen Plan, man weiß, wer wann wo durchfährt, es gibt die Signale dazu. Das heißt, man kann sehr vorausschauen, geht es hoch oder runter, man kann viel rekuperieren, wenn man beim Bremsen mit der Elektrizität, wenn es nur ein bisschen eine Neigung nach runter geht, braucht es eigentlich keine Beschleunigung mehr, weil es so viel Gewicht hat und sich selbst voranträgt. Und es gibt sehr viele Optimierungen. Da haben wir mit Programmen, iPads, die sie daneben hatten, gezeigt, welche Geschwindigkeit war es, wann wo, wie bremsen, konnte man einiges reduzieren. Ich glaube, das ist auch eine Parallele, die man da hat. Im Flugverkehr natürlich, was man den Piloten mitgeben kann, was der Einfluss da ist, dass man effizienter eigentlich fährt. Aber sonst sind eigentlich die Parallelen sehr, sehr klein, muss ich sagen. Oder was natürlich sehr hilft, oder das ganze Messen der Emissionen, primäre gegen Sekundärdaten, welche Allokationsmethoden und so weiter. Da gibt es natürlich viele Parallelen, aber das sind ja nicht wirklich die Gründe oder die Maßnahmen, um es umzusetzen. Das ist nur die Basis, wie man es, damit man die richtige Sichtbarkeit und Transparenz hat.
So, ich hätte zum Abschluss noch eine Frage, die so ein bisschen über Nachhaltigkeit hinausgeht. Die Lieblings-Shopping-Plattform aller Logistik-Podcast-Hosts gerade. Ich habe gestern einen Artikel gelesen, der ist jetzt natürlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon ein bisschen älter, dass diese Anbieter alleine 110 777 Full Freighter pro Tag auslasten, um ihre Ware von Asien nach Europa oder Nordamerika zu verschicken. Das ist aus meiner Sicht erstmal sehr, sehr viel Volumen. Und ich frage mich, hat das irgendeinen Einfluss, jenseits natürlich der Emissionen, die einfach dadurch verursacht werden, insgesamt auf die Nachhaltigkeitsbestrebungen der Branche? Denn also SAF-Nutzung in Prozent auszudrücken, wenn das limitiert ist durch Verfügbarkeit, dann wird das vielleicht schwerer, das zu erreichen. Da werden ja wahrscheinlich alle Flugzeuge, die noch Flügel haben, ausgelastet und genutzt, vielleicht später ausgemustert. Du hattest gesagt, im Grunde Generationswechsel hat immer einen großen Hebel. Siehst du da bei so einem starken Wachstum in einer Situation mit dem Suezkanal, mit Red Sea, also ist ja insgesamt nicht gerade entspannt kapazitätsmäßig, da einen Impact auf Nachhaltigkeit für die Luftfracht?
Ich glaube, wir müssen das Thema generell anschauen, das Fast Fashion für die Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist vielen bewusst, dass das ein bisschen das ein Problem ist. Das fördert ja diese Wegwerfgesellschaft. Das ist im kompletten Widerspruch zur Kreislaufwirtschaft. Also es ist möglichst billig, möglichst schnell, nicht oft benutzen, wegschmeißen, wieder neu kaufen. Und das wird natürlich da mit dem einiges gefördert. Luftfracht, wenn es ist wahrscheinlich viel nicht so bewusst, dass doch noch viel Kleidung mit Luftfracht transportiert wird, aus verschiedensten Gründen, mehr als man denken würde. Allerdings aber, wenn der Transport macht, wenn jetzt je nach Anteil der Luftfracht nicht sehr viel aus bei den Umwelteinwirkungen oder Auswirkungen der Kleidung, sondern sind die Materialien, die Produktion, das ausmachen. Wenn natürlich jetzt der Anteil an Luftfracht steigt, dann wird dieser Impact größer und hat ein größeres Problem. Auch natürlich, weil wenn es nur einmal gebraucht wird, also wir müssen es übertreiben, nicht oft gewaschen, weil es nicht hohe Qualität ist und immer wieder verwendet werden kann, dann hat es noch einen größeren Impact. Und das ist genau das Problem, das man damit generiert. Und wenn jetzt noch mehr Flugzeugkapazität für das gemacht werden kann, auch wenn es natürlich für unser Business positiv ist, ist es natürlich, wenn man es aus rein Nachhaltigkeitssicht anschaut, ist es natürlich nicht gut, wenn man Güter viel herumtransportiert. Und man muss sich immer mit der Luftfracht und muss immer fragen, was und wo macht das Sinn. Aber im Endeffekt, glaube ich, hat das natürlich, ist auch der Endverbraucher hier in der Verantwortung, dass nicht, wenn die Nachfrage da ist, dass man es schnell hat, dass man immer wieder etwas Neues hat, dann hat das natürlich auch, dann wird sich der Markt so hin entwickeln. Und andere Probleme natürlich sehe ich auch, dass die Effizienz der Verpackung hier reduziert wird. Wenn es direkt zum Kunden geliefert wird, sind es viele kleine Packungen. Da ist natürlich von der Volumen und der Dichteffizienz ist natürlich kleiner zusätzliche Verpackung, als wenn man alles dichter packen könnte und in Lager transportieren. Das ist natürlich ein negativer Einfluss. Und was man auch manchmal vielleicht vergisst, das hat jetzt nicht direkt mit der Luftfracht zu tun, aber weil es mit Luftfracht transportiert wird und sehr, sehr schnell, sehr schnelle Zyklen haben muss, hat das natürlich auch soziale Impakte oder Einflüsse auf die Arbeiter dort, weil die haben dann viel mehr Druck, die müssen viel schneller etwas machen, fertigstellen, viel weniger Planungssicherheit und haben dann natürlich extremere Arbeits- und längere Arbeitszeiten und in diesen Regionen auf der Erde, die vielleicht nicht immer die optimalsten Arbeitsbedingungen haben, hat das natürlich einen zusätzlichen Druck, der dadurch entsteht. Also ja, ich glaube, es ist generell das Thema, das man so anschauen muss, aber es ist, wie gesagt, meines Erachtens ist hier der Endverbraucher ein bisschen in der Verantwortung und man muss sich aber auch dessen bewusst sein, vielleicht sind sich auch viele nicht bewusst, dass da auch vieles so transportiert und so hergestellt wird. Das ist jetzt wirklich rein aus Nachhaltigkeitssicht gesprochen hier.
Ja, sehr gut. So am Ende nochmal ganz, 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 ganz breit geworden und alle Dimensionen der Nachhaltigkeit weit über Transport hinaus abgedeckt. Sehr schön. Fabiano, ganz vielen Dank für die spannenden Insights. Ich glaube, wir haben alle, Timo und ich mit Sicherheit, unsere Zuhörenden, glaube ich, auch viel gelernt von Lösungswegen über Berechnungshindernisse, vielleicht schräge Incentives und ganz am Ende sogar Produktionsbedingungen der Produkte, die dort geflogen werden. Also ganz vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg weiterhin beim Berechnen und Verbessern dieses Sektors. Danke.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung.